Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Weisheit und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wenn du mich fragst, Albert, wie ich mich beschreiben würde als Mensch oder als Typ, dann gibt es verschiedene Label, die ich mir anheften würde. Aber eins davon ist definitiv der Begriff Genussmensch. Ich sehe mich als Genussmensch, jemand, der jetzt was essen, trinken, überhaupt die schönen Dinge des Lebens angeht, der das durchaus zu genießen weiß. Und das finde ich, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich eine gute Eigenschaft. Gleichzeitig merke ich an mir immer wieder auch, dass ich durchaus auch mal denke, was gehen wir vielleicht zu oft essen? Musste jetzt gestern Abend, mussten es wieder 3 Gläser Wein sein? Also das ist jetzt der eine Bereich, den ich als Genuss, und das ist unser Thema, über das wir heute sprechen wollen, definieren würde. Gleichzeitig bin ich mir aber auch darüber bewusst, dass Genuss jetzt nicht nur dieser Luxus, Vergnügen, Essen oder Trinken sowas ist, sondern natürlich geht es bei Genuss vielmehr auch um die Fähigkeit, so das Schöne und das Gute bewusst wahrzunehmen. Ich glaube, das ist das, was da drunter liegt und was vielleicht auch die wichtigere Fähigkeit im Zusammenhang mit Genuss darstellt. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich über das Marshmallow-Experiment gelesen habe, also zum wiederholten Male. Es ist ein Klassiker der Psychologie, soweit ich es verstehe. Für alle, die es nicht kennen, seit Jahrzehnten wird es wiederholt und man beobachtet Kinder dabei, kleinere Kinder, so Vorschulalter und Grundschulalter, beobachtet die dabei. Man legt ihnen einen Marshmallow, also so einen Schaumzucker hin und sagt ihnen, wenn du das jetzt nicht isst, dann bekommst du später noch einen zweiten Marshmallow. Und verlässt den Raum und beobachte die Kinder dabei, ob sie es tatsächlich schaffen, zu widerstehen und diesen Marshmallow nicht zu essen.
Ich glaube, eine gewisse Zeit bestehen, 10 Minuten oder so.
Genau, also eine lange Zeit sicherlich aus kindlicher Perspektive, wo man vor dieser Versuchung sitzt und sie letztlich nicht anrührt. Und es gibt dann eben die zwei Gruppen, die einen, die das eben schaffen und die da so eine offensichtlich ein höheres Maß an Selbstkontrolle haben und diesen Marshmallow nicht genießen. Während die anderen, die dann halt irgendwann sagen, ach egal, ich brauche keinen zweiten, ich esse jetzt das, was ich hier habe. Und genießen den. Und man hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, soweit das wissenschaftlich, und das ist scheinbar wissenschaftlich signifikant, dass diese Kinder, die die Selbstkontrolle besser im Griff haben und die eben diesen widerstanden haben, den Marshmallow zu essen, dass die später im Leben erfolgreicher, in Anführungsstrichen sind, bessere Schüler zum Beispiel werden und eben ihr Leben im konventionellen Sinn erfolgreicher gestalten.
Ja, oder auch glücklicher und zufriedener, hat man festgestellt. Mhm. Also gar nicht mal so karrieremäßig, sondern dass sie irgendwie besser mit dem Leben klarkommen und sich besser fühlen.
Genau, also insofern könnte man da ja sagen, ist eigentlich die Genusskontrolle, also dem Genuss ein Maß zu setzen, ist offensichtlich eine Grundfertigkeit, die gut ist fürs gelingende Leben. Und da kam ich eben zu meiner Ausgangsfrage, könnte man nicht aber auch genau umgekehrt sagen, ja, aber Kinder sollen doch Spaß haben im Leben oder genießen, lernen zu genießen, dass man nicht von vornherein eingeredet bekommt, du musst dich da zurückhalten, wenn du jetzt es dir versagst, dann kannst du später viel mehr genießen. Wenn man das von vornherein so eingetrichtert bekommt, ob es nicht eher darum geht, auch den Genuss als wichtigen Bestandteil des Lebens und auch als wichtige Fertigkeit fürs erfüllte, gelingende Leben zu akzeptieren. Und soweit ich es verstehe oder in der wissenschaftlichen Literatur gelesen habe, gibt es jetzt da durchaus auch eine Strömung in der Psychologie, die davon ausgeht, dass diese Fertigkeit, schon im Kindesalter Genuss zu kultivieren, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, um später das Gefühl zu haben, ein erfülltes, gelingendes Leben zu führen. Das war mal so die Ausgangssituation, die mich zu der Frage geführt hat und die richtig an dich als Philosophen. Wie wichtig findest du ist der Genuss und was bedeutet überhaupt Genuss für dich, für das gelingende, für das erfüllte Leben?
Ja, also ich halte den Genuss für die Lebenskunst und für ein glückliches, erfülltes Leben für sehr wichtig. Aber es gibt verschiedene Formen der Genüsse, die sollte man erstmal unterscheiden. Die haben unterschiedliche Wirkungen auf unsere Zielvorstellung, sagen wir mal, ein glückliches Leben zu führen. Und Genuss kann auch sehr schädlich sein. Also man muss sehr aufpassen. Also er hat eine sehr gute Seite, aber auch Genusssüchte, gefährliche Seiten oder selbstschädigende, fremdschädigende Seiten. Und die muss man auch, das muss man auch auseinanderhalten. Grundsätzlich würde ich sagen, zur Lebenskunst gehört auch und nicht an letzter Stelle die Kunst richtig zu genießen, so würde ich mal sagen. Und das muss man tatsächlich erlernen. Und von daher hat man bei Kindern beim Genuss, wie auch in allen anderen Dingen, immer ist man immer zwischen zwei Kräften oder muss man einen guten Ausgleich finden zwischen der Spontanität, der Natürlichkeit, die man bewahren sollte, aber auch der Kultivierung der Bildung von Dingen, die wirklich luststeigernd sind oder würde ich sagen, oder das Wohl, die erstmal ganz notwendig sind, damit man sich im Leben überhaupt zurechtfindet und dann später auch die, eine Fähigkeit, die das Kind in, oder den heranwachsenden Menschen in den Stand setzt, Lüste oder Genüsse, die vielleicht schädlich sind, von denen, die gut sind, zu unterscheiden. Das ist eben, Kinder werden geboren mit einem Reizreaktionsschema, das ist eben dieser Marshmallow dann und irgendwann, das ist das limbische System, glaube ich, und irgendwann ist in der Großhirnrinde, da ist ein anderes System, das die Folgen betrachtet und mit einbeziehen kann in die Entscheidung, ob ich dem Reiz nachgebe oder nicht. Also wir können die Reizreaktionsschema, das können wir ausbauen, das können wir verfeinern, das können wir im Hinblick auf die Folgen differenzieren. Und eigentlich erwachsen werden, vernünftig werden, daran ist dieser Lernprozess, dass nicht jeder Reiz wirklich zur größeren Freude führt, sondern vielleicht im ersten Moment einen kurzen Genuss, aber der dann teuer bezahlt wird. Menschliche Entwicklung ist eigentlich genau das zu lernen. Was tut mir dauerhaft gut oder was bringt mir mehr Schaden als Freude? Und das ist die Großhirnrinde, das ist die Folgebetrachtung. Epikur hat das mal als antiker Philosoph auf die einfache Formel gebracht. Bei jeder Begierde sollst du dir fragen, was wird daraus folgen, wenn ich sie befriedige? Das ist genau das, was hier passiert. Der eine sagte, ja gut, ich habe das eine Kind sagt, ich habe dann Marshmallow gegessen und habe dann in der Zeit, wo ich ihn esse, Freude gehabt. Ein anderes Kind sagt, na ja gut, wenn ich jetzt noch warte, habe ich zwei Marshmallows, habe ich ja die doppelte Zeit an Freude, den ersten und den zweiten, wenn ich ihn esse. Und der kann dann zu dem Ergebnis kommen, na, da warte ich mal lieber. Und diese Hinhalter, die Wartenden, die sind dann auch später ziemlich gut in der richtigen Folgenbetrachtung. Man kann ja auch die ganze praktische Philosophie kann man verstehen als eine Folgebetrachtung. Cicero meinte ja den griechischen Begriff Sophia für Weisheit, könnte man auch übersetzen mit Providenz, ja vorher Hersehen vom Providere, denn man betrachtet, ist das auf Dauer gesehen das, was mir dann mir meinem wirklichen Ziel oder tiefsten Bedürfnis näher bringt oder eher nicht. Und das ist sehr wichtig und das ist sehr schwierig auch, weil wir übersehen nicht die ganzen Folgen. Und darum geht es auch bei dem Genuss. Also Genuss ist etwas sehr Schönes, aber man muss ihn kultivieren, man muss es richtig verstehen. Und es ist eine richtige Kunst, gut zu genießen. Also ich bin auch ein Genussmensch, aber ich muss sehr aufpassen, dass ich tatsächlich auch immer ein Optimum an Genuss treffe. Epikur sagte schon, jeden Tag ein gutes Essen, das wird fade und das schmeckt gar nicht mehr und ich verderbe mir dann den Genuss am guten Essen, denn nach einer gewissen Zeit spüre ich das gar nicht mehr. Das ist bei allen Genüssen so. Also ist es viel besser, einmal in der Woche ein gutes Essen oder zweimal, das muss jeder bestimmen. Jedenfalls nicht jeden Tag und nicht dauerhaft, dann nutzt sich so ein Genuss ab. Da fängt es schon an. Also Maß und Mitte, das ist eigentlich die Zentralkategorie, gerade beim Genießen und der genießt am besten, der da in sein Maß und ein gutes Maß findet. Auch eines, das darauf achtet, die schädlichen Folgen möglichst gering zu halten. Ich will ja gar nicht sagen, dass man, jeder Genuss hat irgendwie auch schädliche Nebenwirkungen, aber ich bin kein Asket und ich nehme manche schädlichen Nebenwirkungen durchaus in Kauf, ganz bewusst, weil ich möchte freudvoll leben und ich möchte nicht 120 Jahre alt werden. Nicht das lange Leben ist mein Hauptziel, sondern ein erfülltes und schönes Leben. Und das kann dann ruhig mal etwas kürzer sein. Vielleicht auch, weil ich mich dem einen oder anderen Genuss eben mich geöffnet habe, der dann irgendwann mal im Alter von 95 oder 96 oder wie auch immer, also kein Freund bin ich, geht in die andere Richtung, dann mit dem Genuss sein Leben zu zerstören oder drastisch abzukürzen, das ist dann auch nicht mehr genussvoll. Auch in dem, solange ich noch lebe, wird das nicht mehr als Genuss empfunden, sondern ist einfach nur noch eine Suchtbefriedigung.
Also sind nicht diese vielen Gedanken rund um den Genuss, dieses Bedenke die Folgen, tut mir das noch gut, wo liegt jetzt genau das Optimum des Genusses, sind das nicht die Gedanken, die uns davon abhalten, dass wir jetzt im Moment, da wo jetzt dieser wunderbare Marshmallow vor mir liegt, jetzt einfach diesen Marshmallow genießen können, so oft liegt er ja auch nicht vor einem und ohne dann schon wieder über morgen und übermorgen nachzudenken und was denkt meine Mutter davon und werde ich deswegen vielleicht ein erfolgreicherer oder glücklicherer Mensch später. Das sind eigentlich alles Gedanken, die mich davon abhalten, jetzt diesen wunderbaren Marshmallow zu genießen.
Aber diesen Einwand, der gilt für die ganze Lebenskunst, nicht nur für das Genießen. Also wenn du das alles mit verkopft machst, dann genießt du gar nichts mehr oder du lebst auch gar nicht. Das Ziel guter Lebenskunst ist, dass du die Werte, die dir dauerhaft gut tun, erkennst, verinnerlichst und dann auf Autopilot umschaltest. Und das ist der Moment, wo ich das Denken ausschalten kann. Also eigentlich, eine weise Lebensführung muss da irgendwann mal in einen Automatismus kommen, der nicht mehr drüber nachdenkt. Denn du zergrübelst die Dinge und du hast völlig recht, du nimmst dir den Genuss weg, wenn du zu viel drüber nachdenkst und überhaupt drüber nachdenkst. Nein, das gilt aber für alle Prinzipien guter Lebensführung. Sie sollten so verinnerlicht werden, so tief zu Haltungen verfestigt werden, dass sie von selbst dich richtig leiten und du nicht mehr nachdenken brauchst. Das ist die alte Geschichte vom Buddhismus. Es ist eine Lehre, es ist ein Schiff, das dich zum anderen Ufer führt. Bist du dort mal angekommen, brauchst du das Schiff, die Lehre nicht mehr, weil du alles gelernt hast und dann entsteht eine Leichtigkeit des Lebens, auch eine Einfachheit und dann läufst du auch nicht mehr Gefahr, im Denken Genuss und den unmittelbaren Augenblick zu verpassen, weil du irgendwer zu viele Gedanken machst. Auch Plato meinte, zu viel über sich nachdenken ist auch eine Krankheit. Wobei er genau wusste, zum guten Leben gehört die Selbstreflexion, natürlich. Aber alle Weisheitskategorien haben in sich auch ein rechtes Maß und man kann es immer übertreiben. Sehen wir ja an Asketen. Da steckt natürlich Verzicht und Enthaltsamkeit ist was Wunderbares, kann luststeigernd sein. Wenn ich aber da gar keine Lust mehr habe, weil ich etwa alles abgeschnitten habe, dann bin ich etwas zu weit gegangen. Das hat auch ja Buddha die Erfahrung gemacht, in doppelter Hinsicht. Er hat den Weg zu einem glücklichen, leidfreien Leben gesucht und dachte, ihn zuerst mal mit Kasteiung, mit in den Wald gehen und absolute Askese und hat so 6-7 Jahre gelebt und irgendwo habe ich mal gelesen, der war so abgemagert, dass man durch den Bauch hindurch die Wirbelsäule umfassen konnte mit der Hand. Dann hat er sich von all erschöpft unterm Bodybaum ausgeruht und da kam die Erleuchtung. Und was war das Ergebnis der Erleuchtung? Dass er gesagt hat, der mittlere Pfad ist der richtige. Nicht die Kasteiung, aber auch nicht die Sinnenlust. Also auch nicht das Verlieren, denn sie ist oberflächlich, sie ist körperbezogen, sie vergisst viele andere Bedürfnisse, die seelisch, geistigen, mental, kommen in Genuss eigentlich weniger vor. Und wenn du das begriffen hast und sagst, okay, du, ich muss auch dieses ideale Geistige, muss ich auch kultivieren, dann genießt du nicht eine Begierde wie Hunger, die kurz mal befriedigt wird, schön, und dann ist sie wieder vorbei, sondern dann genießt du das Leben als Ganzes. Und darum geht es. Und da gehört natürlich zu auch der Genuss an einem guten Essen oder an einem Wein oder an einem guten Fußballspiel oder was ist da. Da gibt es sehr vieles. Du musst dich also um deinen ganzen Seelengarten kümmern. Ist der schön, dann wachsen die Blumen daraus. Die Blumen könnten diese einzelnen Genüsse sein und die können vielfältig sein. Die können später, wenn du das wirklich in dir ruhst, du genießt einen Anblick, du genießt einen Sonnenschein, du genießt viele Dinge, die gar nichts kosten, über die wir auch so im Alltag hinweggehen. Setzt aber voraus, dass du wirklich deinen Seelengarten in Ordnung gehalten hast. Aber das Glück und Lust und Genuss dürfen wir nicht mit Glück verwechseln. Das Glück ist der Garten, der Genuss sind die einzelnen Blumen.
Und ich finde, man muss ja auch nochmal abgrenzen, Konsum von Genuss. Ne? Weil purer Konsum, und das ist dann vielleicht auch schon dieses Übermaß, oder es geht einfach darum, ja, noch ein Essen, noch ein schönes Kleidungsstück, was auch immer man für Genuss oder ja auch ein bisschen zu Luxus hält. Und da kommt mir es auch so vor, dass das natürlich sich erschöpft und so ein schnelles Aufflammen, was aber auch sehr schnell wieder verglüht eben ist. Also diesen Unterschied, ich glaube, den muss jeder für sich auch erstmal erfahren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch erstmal der Mangel, mal zu merken, wie ist es, wenn ich eben mal zum Beispiel zu fasten, wie ist es dann, wenn ich nach 5 Tagen, wie verändert sich auch der Geschmack, wenn ich mal 5 Tage nichts gegessen habe, wenn ich mich zurückgefahren habe, ist dann der Genuss möglicherweise umso höher, wenn ich dann wieder...
Ja, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Genuss wird auch missbraucht oder kann auch sich nicht entfalten, ist auch etwas eher ins Negative neigende, wenn es als Ersatzbefriedigung herhalten muss für ein Bedürfnis, das du nicht befriedigst, an dem du vorbeigehst. Und das ist beim Konsum sehr häufig der Fall. Da gehen wir von Genuss zu Genuss, um vor uns wegzulaufen, um vor der eigentlichen Freude, weil wir da Angst vor haben oder weil uns das zu viel Arbeit ist, vor der Befriedigung tiefer liegender Bedürfnisse wie nach guter Zweisamkeit, nach gelingenden Resonanzachsen und so, weil wir das aus irgendeinem Grunde nicht befriedigen können. Wir verfehlen es, es klappt nicht und wir fliehen in die Ersatzbefriedigung. Dort hüpfen wir von Genuss und meinen, darin besteht das Lebensglück. Immer verbunden mit Enttäuschung und Frustration, denn wir erkennen nach jedem Genuss, werden wir eigentlich trauriger, weil wir spüren, das, was wir eigentlich angestrebt haben, haben wir nicht erreicht. Denn wir erreichen kein Lebensglück mit Kumulation von Genüssen. Das ist eben der Unterschied. Glück, wonach wir uns wirklich sehnen, ist ein ganz anderer Zustand, zu dem Genuss vielleicht auch gehört oder er befähigt zu Genuss, aber er ist nicht der Genuss, sondern er ist etwas anderes. Der glückliche Mensch ist nicht der, der von Genuss zu Genuss eilt, sondern der die Genüsse, die er hat, tief, wo sie quasi tief fallen, in seine Grundbefindlichkeit, dass er sagen kann, das ganze Leben ist eine Freude, ist was Schönes, ich genieße das. Und das ist eigentlich mein Grund, der mich glücklich macht. Und dann bist du fähig und genießt auch die kleinen Genüsse und erlebst genau das wie jeder Mensch, dass es für einen Moment toll ist, dann aber auch schon, wenn wir dann satt sind, ist auch zu Ende mit dem guten Essen, oder? Das ist eben so, aber es ist eine Bereicherung, es ist etwas sehr Schönes, man ruht auch aus oder man. Deshalb bin ich auch ein Genussmensch, aber mein eigentliches Ziel ist, ein glückliches Leben zu führen und ich weiß, dass ich das nicht erreichte durch Kumulation von Genüssen, sondern eher umgekehrt, ich kümmere mich um den guten Garten und dann kommen die Genüsse von selbst.
Aber ist es nicht auch trotzdem eine Fähigkeit, das zu entdecken, auch vielleicht die kleinen Dinge im Leben zu entdecken, die dann ein Genuss sind, eben eine schöne Situation in der Natur oder eine Situation mit Freunden, wo man sich besonders verbunden fühlt, jetzt mal von Dingen zu sprechen, die man jetzt so nicht per se mit Genuss oder Luxus oder so verbindet, aber genau eben in diesem Kleinen den Genuss zu finden und das dann eben auch zu genießen, solche raren Momente.
Unbedingt. Ich sprach ja davon, es ist eine Kunst, richtig zu genießen. Und zu dieser Kunst gehören insbesondere auch in dem Zusammenhang, den du genannt hast, Achtsamkeit und Dankbarkeit. Bin ich dankbar, da kann ich aus vielen Dingen, über die man üblicherweise so hinweggeht, weil sie als selbstverständlich angenommen werden, mache ich einen Genuss raus. Und Achtsamkeit ist diese Aufmerksamkeit darauf und dieses Bewusstsein darauf, dass nicht alles das, was wir hier genießen können, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir nicht darüber denken, na, ist ja klar dann, sondern uns vor jedem Essen bewusst machen, ja, das ist toll, dass es jetzt da steht. Jetzt versuche ich das mal auch richtig zu genießen und auch den Gewürzen nachspüren, beispielsweise beim Essen und sich bewusst machen, Mensch, wie gut geht es uns ein? Ich habe einen Freund, der sehr vermögend ist und sich vieles leisten kann. Aber wenn ich mit ihm eine einfache Nudel esse, in Italien oder sonst wo, da wohnt er, dann sagt er immer, ach, wie gut es geht es uns doch immer. Und dabei könnte er sich noch ganz andere Sachen leisten. Aber es ist nicht im Humor, es ist eine ganz einfache Pasta. Aber man denkt kurz mal an, wie gut geht es uns. Das ist vielleicht noch ein guter Wein dabei. Das gehört beispielsweise dazu. Also man muss das Richtige genießen lernen. Maß und Mitte gehört dazu, Folgebetrachtung gehört dazu, aber auch Achtsamkeit und Dankbarkeit kann aus vielem Genuss machen. Und wie ich schon sagte, hast du deinen Garten gut bestellt, dann brauchst du nicht immer ein Essen, dann brauchst du nicht immer einen Wein. Du guckst raus und siehst einen Sonnenstrahl und siehst eine Blume oder siehst im Moment den schönen goldenen Herbst, in die Bäume, wie schön die Blätter sich verfärben, und genießt es. Aber dazu musst du aufgeräumt haben. Wenn du voll bist von Absichten oder von irgendwelchen Sorgen, Ängsten, so, also von negativen Affekten, wenn du sie nicht abgebaut hast, wenn da dein Garten auf viel Unkraut wuchert, siehst du es nicht.
Aber geht es nicht auch genau darum, ich meine, nicht jeder hat ja seinen Garten perfekt in Ordnung, und es ist nun mal so, dass die meisten von uns, inklusive mir, noch zu sehr in Plänen und ja eben Absichten, vielleicht auch mal dysfunktionalen Gedanken stecken. Und trotzdem ist doch dann so ein kleiner Moment des Genusses etwas Schönes und etwas, was man dann auch genießen und anstreben sollte.
Ja, durchaus. Aber die Kunst ist zu lernen, in dem Moment, wo der Genuss da ist, tatsächlich alles andere zu vergessen. Und dann im Hier und Jetzt aufgehen. Also du kannst dann noch lernen. Jeder hat Spaß für gutes Essen. Auch wenn ich, wenn mein Kopf bei einem Geschäftsessen etwa voller Pläne oder voller Diskussionen um zukünftige Geschäfte ist und so weiter. Aber dann in dem Moment mal oben abzuschalten, wenn vielleicht mal Ruhe ist oder wenn vielleicht alle Geschäfte besprochen sind, sondern sagen, so, jetzt versuche ich mal genau herauszuschmecken, wie denn die Soße gewürzt ist. Und also dieses Abschalten können und sich ganz hingeben können. Also dann steigerst du den Genuss eigentlich. Und du gehst nach Hause und sagst nicht nur, ich habe ein gutes Geschäft gemacht, ein gutes Geschäftsgespräch geführt, sondern Essen war auch klasse. Also ich habe es richtig genossen.
Um mal noch so ein bisschen wegzukommen von diesem ursprünglichen, was so landläufig als Genuss gesehen wird. Gibt es noch irgendwelche philosophischen Genüsse, wo du sagen würdest, das ist etwas, was wir besonders anstreben sollten? Also meinetwegen eben irgendwas Künstlerisches oder eben im kleinsten Moment irgendeine lustige Situation. Ist das alles auch schon Genuss, und wo finden wir es? Wo sollten wir suchen nach guten, genügsamen Genüssen?
Ja, da hat vielleicht Aristoteles recht. Da würde ich ihm immer recht geben. Der sagte, in der Tat bietet das Studium der Weisheit Genüsse von wunderbarer Reinheit und Beständigkeit. Also ja, natürlich die geistigen, künstlerischen, seelischen Genüsse haben vielleicht eine größere Tiefe als körperliche. Also man kann unterscheiden zwischen dem Genuss, der ja einem körperlichen Bedürfnis entspricht, oder der einem geistigen Bedürfnis entspricht. Beispielsweise mit den Genüssen, die der Körper so hervorruft oder die körperliche Begierden hervorrufen, da werden wir nie unsere Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben befriedigen können. Das sollten wir wissen. Dagegen, wenn wir uns vielleicht mit Kunst auseinandersetzen oder mit Weisheit eben oder über uns nachdenken, über die Menschen nachdenken, zu Erkenntnissen kommen, dann sind wir in einem geistig-seelischen Bereich, der uns auch viel Freude macht und viel Genuss machen kann. Denk an, in einer schönen Oper zu sitzen, ein Gemälde zu sehen oder einen Spaziergang zu machen. Also die geben uns Genüsse von großer Tiefe und Nachhaltigkeit, und auch das gehört zur Kunst, das Leben richtig zu genießen, auf diesen geistig-ideellen mentalen Bereich es auszudehnen. Wir sagen ja auch, das Schönste ist, das ganze Leben zu genießen. Und dabei denken wir eben nicht nur an Essen oder Trinken, sondern dazu gehören insbesondere oder eine Begegnung, ein Gespräch, zwischenmenschliche Beziehungen oder eine schöne Arbeit, ein schönes Werk, was man mit den eigenen Händen macht. Von mir aus auch den Garten richtig zu gestalten. Jetzt meine ich jetzt den Garten vor dem Haus, nicht den Seelengarten. Also dass man auch das große Quellen von tiefem Genuss sind. Und da kommen wir etwas ab von diesen rein körperlichen. Also da muss man unterscheiden. Ich sagte ja, es gibt viele Arten von Genüsse, und da zu unterscheiden, richtiges Maß und Mitte treffen und auch die Folgen betrachten, mit einzubeziehen, entweder in Kauf nehmen oder zu sagen, ja, oder eben auf den Genuss auch mal zu verzichten, weil man weiß, man kriegt dann zwei Marshmallows.
Ich finde ja sogar, dass an dieser Lebensweisheit, die besten Dinge im Leben sind kostenlos, dass auch da was dran ist. Also weil man ja häufig bei Genuss so dran denkt, ja, dann spare ich mir jetzt mal die 100 Euro für ein tolles Essen zusammen oder 50 Euro, also du weißt, was ich sagen will, sondern dass es eher darum geht, sich was zu suchen. Ich hatte so jetzt im Spätsommer mich nochmal aufgerafft, an Starnberger See zu fahren und dann abends in der Abendstimmung im Starnberger See zu schwimmen. Mhm. Kostet nichts, aber es war schöner als der gesamte oder als der beste Moment im Sommerurlaub.
Ja, auch das, sich loslösen, es gehört auch zur Kunst des richtigen Genießens oder was man da lernen kann. Dass wir uns nicht von der Wirtschaft vorschreiben können, wobei wir Genuss empfinden, nämlich alle die Dinge, die wir da konsumieren oder kaufen können, sondern dass es auch Dinge gibt, die von der Wirtschaft gar nicht geschätzt werden, die aber große Quellen der Lust oder der Freude sind. Etwa Wandern, gut, da gibt es auch eine Industrie dran, aber die ist dann schnell erschöpft. Habe ich mal meine Wanderschuhe und meine Klamotten, dann habe ich vielleicht auch 5 oder 6 oder 7 Jahre Ruhe oder 10 Jahre, wenn ich mich nicht verrückt machen lasse. Und dann ist der Genuss daraufhin folgt recht kostenlos. Ich muss ein Ticket vielleicht bis zum Einstieg kaufen, aber dann ja auch das zu entdecken, dass sehr viele Quellen von Genuss gibt, die gar nichts kosten, und dass man da auch achtsam mit umgeht. Und umgekehrt auch, also viel Genuss der Sinnenwelt mit Schmerz verbunden ist. Heißt in der Bhagavad Gita, denn der Genuss der Sinnenwelt, O Arjuna, gebiert den Schmerz. Oder Seneca sagte auch einmal, wie viele bieten infolge des unaufhörlichen Sinnengenuss den Anblick von wandelnden Leichen. Auch das ist zu berücksichtigen, weil dass wir da aufpassen, welchen Genuss wir nehmen, in welchem Maße, und dass nicht jeder Genuss, der teuer ist und viel kostet, letztlich dauerhaft auch mehr Freude, mehr Lebensfreude und mehr Lebensglück bringt.
Und ich glaube, dass ja auch noch wichtig ist, dass man versucht, nicht zwingend in jedem Genuss, aber dass man doch auch Sinn im Genuss sucht.
Hm, ja.
Also und da...
Oder ihn verbindet mit sinnhaften Tun. Also beides, etwa ein Symposion, wie ich meine, das ist immer sehr schön, dann am Ende der Seminare abends, wenn wir zusammensitzen, da verbinde ich einerseits, da tische ich auf, entweder guter Wein oder gutes Essen, aber man verbindet es gleichzeitig mit dem Zusammensitzen, mit dem sinnvollen Gespräch, mit dem Herstellen von Kontakten, mit den menschlichen Begegnungen, die da entstehen, die nachhaltiger sind als das, was man, also man verbindet beides, und auch das hat eine uralte Tradition, denn einer der berühmtesten Dialoge des Platon, das Symposion, eben genau dieses gemeinschaftliche Abendessen, da geht es ja so, dass sie zusammensitzen und dass er gesagt hat, wir wollen jetzt nicht nur essen und trinken, sondern wir wollen irgendwie auch das auch noch mit Sinn bereichern, unser Zusammensein, und jeder soll doch bitte eine Rede über die Liebe halten, und dann entstehen 6 berühmte Reden über die Liebe, also ein Beispiel dafür. Ja, das Beste ist, beides wunderschön zusammenzuführen und zusammenmixen.
Und das vielleicht auch einfach nicht erzwingen zu wollen, sondern dass es halt so ein Nebenprodukt ist. Ein schöner Zufall, wenn dann eben so ein Genuss entsteht.
Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn wir den Kopf ausschalten können und dann beides erreichen, ist eigentlich das Allerbeste, quasi aus dem Bauch heraus das Richtige tun. Sowohl Sinnvolles als auch das richtige Maß und die richtigen Dinge genießen, wäre eigentlich die Zielvorstellung. Aber eben, wie gesagt, es geht wie mit den Kindern. Das sollte man lernen. Man muss sich ein bisschen darauf konzentrieren und ein bisschen drüber nachdenken, bevor man den einen oder anderen Weg geht. Aber dann vielleicht auch das Richtige verinnerlichen, und dann können wir das Denken auch abschalten.
So machen wir es. Ich habe einiges gelernt, Albert, und sage deswegen, ich will heute kein Cappuccino zum Abschluss, aber beim nächsten Mal hätte ich gerne 2.
Okay, machen wir.
Danke dir, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, Jan.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com